Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Ich bin der Manu und der Daniel ist bei mir.
Guten Morgen.
Hallo. Und die wunderbare Anne.
Hallo.
Hallo. Du warst natürlich schon mal zu Gast, zwar nicht bei mir, beim Daniel wahrscheinlich, gell?
Ja, schon zweimal.
Über was habt ihr denn geredet? Das ist immer die...
Wir haben, ich glaube, einen Cast hatten wir zusammen mit Sarah, da haben wir über Wildstar geredet. Mhm. Und den anderen Cast hatten wir über den DLC von Assassin's Creed.
Ach genau, mit den Sklaven war das,
gell? Ja, genau.
Genau, ich erinnere mich. Stell dich doch trotzdem noch mal kurz vor, was du sonst so machst, wenn du nicht gerade mit Daniel podcastest.
da muss ich auch gleich noch eine Geschichte erzählen, aber mach erst mal an.
Oh, okay. Okay, ich habe angefangen als Volontärin bei Game One, hatte dann ein eigenes YouTube-Format über ein Jahr lang, habe dann eine Auszeit genommen und bin jetzt wieder in Deutschland und habe jetzt währenddessen so zum Schreiben gefunden, mehr oder weniger, und führe gerade einen sensationell neuen, innovativen Blog namens Irgendwas mit Medien.
Ja, ich glaube, diese Blogs kommen jetzt wieder so langsam. Gell?
Ja, es boomt.
Nach dem großen Blogsterben kommt jetzt wieder die schreibende Zunft. Daniel, ja, deine Anekdote bezieht sich auf was?
Anekdote? Anekdote. Ich wollte die Geschichte erzählen, wie Anne mir auf der Gamescom das letzte bisschen bisschen so ansehen, was ich an mich selbst hatte, das letzte Selbstwertgefühl genommen hat. Und zwar, ich habe Anne auf der Gamescom irgendwo im Businessbereich getroffen und dachte mir so, ach cool, da sitzt ja die Anne, und gehe halt so hin und sag so, hallo Anne, und wink halt so, also natürlich mit meiner einnehmenden, freundlichen Art, wie man mich halt kennt, und dann dieser Blick von ihr, also dieses so, oh, das ist bestimmt so ein nerviger Fan, und oh nee, der will jetzt bestimmt ein Foto machen. Und es war so, und man muss dazu sagen, parallel, ich glaube, es war sogar parallel oder kurz vor danach oder sowas, wart ihr beide ja noch in diesem Game One Livestream mit 3 Milliarden Zuschauern, und es flogen Rosen und Höschen. Ach, auf
unser
die Bühne.
Kuschel und unser Kuschelfoto ging um die Welt.
Genau. Das passierte auch, und das war so und dann dieser Blick von Anne, also ungefähr so schlimm, wie du immer guckst, Manu, wenn du mich siehst, so dieses, ach nee, der schon wieder.
Ey, ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ja, dieser Tag war an sich schon völlig stressig und anstrengend, und ich saß da gerade so gemütlich und war auch im Gespräch mit anderen Leuten, deswegen, ich habe das wirklich nicht so gemeint. Ich war nur so ein bisschen überrumpelt in dem Augenblick.
Ist auch völlig
geil,
in Ordnung.
Geil wäre es noch, wenn du dem Daniel Fankarte
Autogrammkarte.
Ja, hier.
Ich bin jetzt hier geschäftlich.
Ja, genau. Hat sie auch gemacht. Sie hat so zur Westentasche gegriffen, und ich wusste nicht, ob sie jetzt eine Waffe rausholt oder doch eine Autogrammkarte. Und es war dann doch nur eine Autogrammkarte. Ich muss ja auch ganz ehrlich zu deiner Verteidigung natürlich sagen, ich bin ja jemand, der selten irgendwie Bilder postet, Selfies, ja, genau. Und ich habe auch kein Profilbild, auf dem man mich erkennen könnte auf Twitter, deswegen kennst du mich nur von der Stimme, und ich glaube, als ich dann, gut, da war natürlich laut, aber als ich dann ganz kurz gesagt habe, dann hast du mich auch schnell erkannt, und dann hast du dir gedacht,
dann war ja auch alles gut.
Dann war alles gut, ja, dann haben wir uns nett unterhalten. Und es blieb ja auch kein böses Blut zurück. Ja. Ja klar, also natürlich, also das war zerstört für den Rest der Gamescom.
Aber es ist eine gute Überleitung, apropos zerstörtes Ego. Das passt perfekt zu diesem heutigen Spiel, denn so geht's mir die ganze Zeit. Wir reden heute über Middle-Earth Shadow of Mordor, im Singular bitte. Und es ist ein Spiel, bei dem man die ganze Zeit sich angekratzt fühlt, weil man mal wieder eine Niederlage erlitten hat und so richtig gedemütigt wird vom Spiel, und das Spiel das auskostet bis zum geht nicht mehr.
Das stimmt.
Du spielst jetzt auf diese Armee an, ne? Auf diese Saurons Armee.
Genau, auf die Sauron Armee des Nemesis System. Aber Anne, vielleicht magst du mal kurz zusammenfassen, wer jetzt noch gar nicht weiß, was Shadow of Mordor ist, was für eine Art von Spiel handelt es sich denn überhaupt?
Ja, also ich würde sagen, Shadow of Mordor ist ein sehr gelungenes Spiel. Mal wieder zum Thema Mittelerde. Also es
gab vom Genre der gelungenen Spiele.
Ja, genau.
Fans gelungener Spiele greifen zu. Ja.
Es ist auf jeden Fall ein Action-Adventure, so kann man schon mal sagen. Und das Coole ist aber, dass es ein Mittelerde-Titel ist, der mal wieder gefällt. Also ich war sehr überrascht, weil ich ja einiges gewohnt bin als Tolkien-Fan quasi, habe ich ja schon einige Herr der Ringe und Mittelerde-Spiele ausprobiert und die haben mich dann halt meistens enttäuscht. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass jetzt mal eins wieder rausgekommen ist, was auch definitiv Spaß macht. Ja, soll ich schon so ein bisschen von der Story auch mal erzählen?
Ja, gerne. Wo ist es denn einsortiert? Also Mittelerde denkt man ja immer sofort, schon wieder ein Spiel, in dem man Leo oder Gimli spielt.
Nee, die sind gar nicht am Start. Es ist zeitlich, glaube ich, gesetzt zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe, also genau in dieser Lücke quasi. Und man spielt einen Waldläufer, einen Gondorianer, der von Saurons Schergen, der schwarzen Hand quasi, getötet wird. Und seine Familie wird auch getötet, aber er kann nicht zur Ruhe finden und ist ab da in so einer Zwischenwelt gefangen. Also er ist nicht wirklich tot, aber er lebt auch nicht mehr. Und hat einen Verbündeten in einem Geist gefunden, der quasi mit ihm verschmilzt und ihm dadurch gewisse Fähigkeiten auch gibt.
Ja, wie so zum Beispiel, ein alter, verschrobener.
Ja, genau. So, das ist, glaube ich, ein Elbengeist sogar.
Genau, ja. Wir wollen ja nicht verraten, wer das ist, aber ein Elbengeist, genau.
Genau, es ist auf jeden Fall einer vom elbischen Volk. Und ja, dann beginnt quasi der Rachefeldzug, wie das halt so ist, ne? Ihr habt meine Familie getötet, ihr habt mich getötet, jetzt geht's euch einen Kragen. So
volles Pfund aufs Maul.
Ja, genau.
Was ich ganz cool finde, dass dadurch auch erklärt wird, warum man im Spiel sterben kann und quasi respawnt.
Ja, genau.
Weil es halt das wirklich einfach nämlich, in der Geschichte passiert, dass es gerespawnt wird. Also das gehört einfach da dazu, was ich einen schönen Kniff finde, dass diese Mechanik irgendwie auch Sinn ergibt.
Ja, ich habe mir, bevor das Spiel rauskam, mal so ein paar Livestreams dazu angeguckt, weil ich einfach wissen wollte, wie es sich anfühlt und aussieht. Und da habe ich mich tatsächlich immer ernsthaft gefragt, wie soll das gehen, wenn er eigentlich schon tot ist? Ja. Wie soll er denn dann noch sterben? Aber das erklärt sich ja quasi alles von selbst, Gott sei Dank. Und deswegen sind da auch irgendwie keine Logikfehler oder so.
Er ist übrigens ein Wraith. So heißt diese Zwischenwelt bei Herr der Ringe, diese Geister, die quasi nicht komplett tot sind. Wie es genau erklärt wird, kann ich leider auch nicht sagen, aber es ist immer so diese, die haben halt noch unfinished business so ungefähr auf der Welt und werden halt noch nicht in die Totenwelt rübergelassen, weil sie noch irgendwas erledigen müssen. Und Talion heißt er, oder Talion.
Talion, genau. Ja.
Das war's. Daniel, hatte dich das Spiel auch so überrascht? Also,
absolut.
Ich hatte zwar einen Termin auf der Gamescom, der dann aber vor Ort irgendwie. Ja, mit Anja zusammen. Nein, ich war halt bei Mortal Kombat und Batman und Shadow of Mordor, war dann alles quasi eine Liste, so ein Terminblock. Und Shadow of Mordor hat dann irgendwie nicht stattgefunden. Wahrscheinlich, weil die Entwickler in der Mittagspause waren oder so. Und ich dann noch so zum Micha: nicht so schlimm, ist wahrscheinlich eh nur so ein Lizenzspiel.
Absolut,
das bitter bereut danach.
Das habe ich mir nämlich auch, als es angekündigt wurde, war halt wieder dieses, so Lizenz halt. Kennt man ja, und Anne hat es ja auch schon angedeutet, so die Herr der Ringe-Fans sind jetzt nicht unbedingt mit tollen Spielen gesegnet. Es gab zwar schon ein paar, die ganz ordentlich waren, aber so die wirklichen Ausreißer nach oben gab es jetzt in diesem ganzen Herr der Ringe-Spiele-Universum überhaupt nicht. Und war für mich auch eher so eins, wo ich gedacht habe, kommt halt jetzt mal wieder Neues, sie versuchen es halt nochmal. Aber dann ging es mir so ein bisschen wie dir, dass ich dann halt so die ersten Reviews kamen dann rein und dann habe ich so gesehen, okay, die 9 von 10, ich weiß nicht, ich gebe da jetzt auch nicht immer so viel auf Wertungen, aber das ist ja zumindest schon mal ein Anzeichen, dass das kein Totalausfall ist, wenn da solche hohen Wertungen gezückt werden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann musst du das auf jeden Fall mal spielen. Ich find's aber ganz interessant, dass diese Erstehungsgeschichte von dem Spiel stelle ich mir irgendwie so vor, dass da bei Warner einer gesagt hat, so, ey, sag mal Leute, wir haben doch noch diese total erfolgreiche Herr der Ringe-Lizenz und Assassin's Creed ist doch auch voll erfolgreich und Batman ist auch bei uns aus dem Haus mit einem Kampfsystem, was total gut ankommt. Können wir nicht einfach das alles zusammenwursteln und das einfach quasi rausbringen? Und so scheint das Spiel für mich entstanden zu sein.
Zumindest auf dem Papier erstmal ganz, ganz schlimm klingt.
Ja, aber warum nicht? Warum soll man denn nicht bestehende Elemente, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden.
Ja klar, es kann ja funktionieren, aber es geht halt auch oft in die Hose sowas. Wir wollen auch so einen Assassin's Creed oder auch so einen Batman, geht ja auch oft nach hinten los. Dass es hier funktioniert, kann man den Entwicklern natürlich auch hoch anrechnen, dass die Mischung, die sie da jetzt getroffen haben, einfach auch so rund ist und so funktioniert, wie sie ist.
Ja, ist halt Monolith, ne? Die können das schon, verstehen ihr Handwerk.
Ja, ich bin heilfroh, dass Monolith quasi wieder zurück ist. Also die waren die letzten Jahre, fielen sie ja eher dadurch auf, dass die Spiele so ein bisschen unter ihrem eigentlichen Niveau waren. Also was kam denn da die letzten Jahre groß raus, was von Bedeutung war? Also seit 4 ist da eigentlich nicht mehr viel passiert, oder? Also mhm. Gotham City Impostors war irgendwie so halbgar. Und dieses Guardians of Middle-Earth, hat Anne ja auch schon gesagt, war jetzt auch eher so mäßig prickelnd. Von daher hat man schon lange nichts mehr von denen gehört, von den guten No One Lives Forever-Leuten.
Aber ich finde, das Spiel funktioniert eigentlich so gut, weil genau diese abgekupferten Elemente von anderen Spielen mit Eigenkreationen vermischt wurden. Also wenn die jetzt einfach nur gnadenlos kopiert hätten von allen, dann wäre es auch nichts Besonderes. Und dann, ja, dann würde es wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen.
Ja.
Denn der Clou ist, wie wir ja schon angedeutet haben, dieses grandiose Nemesis-System mit den Orks und ihren Hierarchien. Mhm. Das macht halt das Spiel wirklich einzigartig.
Absolut, absolut.
Und hebt es halt ab von so bestehenden Marken wie Assassin's Creed oder Batman.
Ja.
Also da muss ich dann gleich nochmal entschieden einschreiten später.
Also
ich fand das Nemesis-System irgendwie.
Wenn wir jetzt gerade dran sind, sollten wir vielleicht erstmal erklären, was das Nemesis-System ist.
Genau.
Also die Welt ist ja so aufgebaut, du kannst dich frei bewegen. So Assassin's Creed-mäßig hast du halt eine Übersichtskarte mit verschiedenen Missionspunkten. Du kannst entweder die Story-Mission annehmen oder du kannst eben Challenges annehmen, töte 20 Orks innerhalb von einer Minute, um dann irgendwie Bonuspunkte zu sammeln. Also so, was man halt so aus so Open-World-Spielen kennt. Und dann gibt's auch diese Missionen, in denen, also so rote Missionen quasi, in denen du Ork-Festivitäten stören kannst. Also die Orks haben untereinander zum Beispiel Duelle oder Tötungsrituale oder sowas. Und du kannst hingehen, um dort einfach so ein Event zu triggern. Der wird dann gestartet und dann kannst du eingreifen und die Hierarchie der Leute durcheinander bringen. Und das Nemesis-System, was im Hintergrund funktioniert, ist, dass die Orks quasi nicht fest vorgeschrieben sind, welche Gegner oder welche Zwischenbosse dir vorgesetzt werden, sondern es entwickelt sich sozusagen dynamisch aus so einem Baukastensystem. Also der eine Ork hat halt zum Beispiel die Fähigkeit, dass er einen Langbogen hat und anfällig ist für Fernattacken. Der andere hat dann irgendwie ein Schutzschild und ist dafür auch für Fernattacken gar nicht anfällig. Und diese Sachen bleiben dir im Verborgenen und werden zufällig ausgelost. Und die Orks untereinander bekämpfen sich nach irgendwelchen Hierarchien, die da halt ausgewürfelt werden. Und wenn dich ein Ork tötet, dann bekommt er ein Upgrade sozusagen. Dann wird er in der Hierarchie der Orks aufgestuft und wird dann zum Beispiel zu einem Captain oder zu einem Elite-Captain. Also das heißt, diese Gegner, die dir vorgesetzt werden, entwickeln sich durch die Art, wie du spielst, wie du denen begegnest, wann du denen begegnest. Es gibt zwar dann ab und zu welche, die in Hauptstory-Missionen gesetzt werden, aber die sind trotzdem zufällig, wie die dort auftauchen oder welche Skills die dann haben. Habe ich es ungefähr richtig erklärt?
Ja, doch. Das trifft es schon ziemlich gut, finde ich.
Aber du musst jetzt dann erklären, warum es Nemesis-System heißt, weil Nemesis ist ja so der Erzfeind. Und das ist eben eine der Sachen, die auch so groß beworben wurde, dass die dann halt so Zufallsnamen zwar haben, aber die heißen dann immer so wie Samaron der Schlechter oder irgendwie sowas.
Die Namen sind so super. Ich finde die so super. Ich habe mich ja jetzt schon eine Weile da durchgekämpft und sämtliche Orks vom Hals geschafft. Und da kommen immer wieder neue Namen, wo ich denke, oh Mann, wer saß denn da und hat sich 20 Stunden lang irgendwelche Namen ausgedacht? Das ist fantastisch.
Der Zufi.
Die heißen halt wirklich auch alle anders. Das ist super gut.
Genau, das stimmt. Das ist tatsächlich cool gemacht, dass du halt die dann auch wiedererkennst und halt anhand des Namens dann weißt, ah, okay, das war der und der. Also wenn du zum Beispiel gestorben bist dann und den das nächste Mal triffst, dann merkt der sich halt auch, dass er dich schon mal getötet hat. Und dann sagt er so Sachen wie, ich hab dich doch schon einmal umgebracht. Naja, mir egal, dann bring ich dich halt nochmal um. Und wie ein guter Schulfreund von mir mal sagt, ich bring dich so lange um, bis du tot bist. Und das heißt, das sollte dann eben so dieses Nemesis-System kennzeichnen, dass man eben sagt, okay, man hat dann eben solche Erzfeinde und man erinnert sich an Schlachten, die man mit denen schon geschlagen hat. Das klingt jetzt alles super cool, aber für mich war das dann doch eher irgendwie nur eine plumpe Mechanik, weil, also wenn ich einen umgebracht habe und meistens habe ich die dann halt umgebracht, dann wurde die Armee halt einfach mit irgendeinem anderen 0815 Pappkameraden aufgefüllt. Klar hatte der einen eigenen Namen, klar hatte der auch wieder eigene Fähigkeiten und eigene Schwachstellen und so, das war schon alles dann irgendwie schon ganz nett. aber ich habe jetzt nicht so dieses Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt irgendwie eine bestehende Armee und ich kämpfe immer wieder gegen die gleichen und ich merke mir auch die Namen oder die Armee wird auch quasi schwächer, wenn ich sie zunehmend dezimiere, sondern das wird einfach immer, die Reihen werden halt immer wieder aufgefüllt und das fand ich ein bisschen schade, dass dieses Nemesis-System und diese Armee dann doch irgendwie nur so da war, um dir halt so ein paar Endgegner zwischen die normalen Kämpfe zu werfen.
Ja, da muss ich dir zustimmen, das Gefühl hatte ich dann auch. Also die Mechanik offenbart sich irgendwie dann so ziemlich schnell und bricht dann wieder so diese Immersion. Gell? Also einerseits funktioniert es ja super, dass man die wiedererkennt und auch wie in dem Polygon-Review also zum Beispiel.
Nicht so wie bei Hanne zum Beispiel.
Du hast jetzt auch so ein Nemesis bei ihr, genau.
Hanne ist meine Nemesis.
Nächstes Mal, wenn du sie siehst, sagst du, wer bist du? Ja.
Was? Ich hab dich doch schon mal umgebracht. Bring mich wieder um.
Also bei Polygon in dem Review, das hatte mich eben total begeistert. Da stand, dass er einen mit einer Fernattacke so einen Elite-Captain umgebracht hat. Und er hat sich das dann natürlich gemerkt. Und die respawnen dann eben auch, warum auch immer. Und der hatte dann so eine Augenklappe. Ja, weil er eben durchs Auge geschossen, getroffen wurde. Und sowas Ähnliches ist mir auch passiert, dass einer mit so einem völlig entstellten Gesicht war, weil ich ihn halt einfach hingemetzelt hatte und ihm halt eine fette Fleischwunde ins Gesicht gesetzt hatte. Und der kam dann wieder und sagt, du hast mich entstellt, jetzt räche ich mich an dir. Also solche Kleinigkeiten funktionieren super, super gut und da muss man das System auch loben. Aber wie du gesagt hast, Daniel, wenn man die einfach dann dezimiert, die Leute, dann ruckt es halt einfach nach. Also mir fehlt da so ein bisschen die, warum mache ich das eigentlich? Warum muss ich diese Captains überhaupt erledigen, wenn da sowieso immer wieder neue Leute nachrücken? Und dann ist es dir so eindeutig klar, so ja, okay, ist eigentlich völlig irrelevant, wen ich da jetzt meuchle und wen nicht. Das hat mich dann auch ein bisschen enttäuscht.
Also eigentlich macht man den ganzen Quatsch ja nur, um am Ende diese 5 Häuptlinge, die ja so ein bisschen weiter oben stehen, um an die ranzukommen. Also zum Beispiel hat jeder von diesen so 2 Leibwächter und wenn man die vorher nicht aus dem Weg räumt oder sich da irgendwie einschleicht und die irgendwie bekehrt, sodass sie für dich arbeiten, dann greifen die dich halt auch an, wenn du diesen Häuptling angreifst. Also ich habe mir da irgendwie so ein bisschen wie beim Schach so eine Taktik halt immer überlegt, wen ich jetzt irgendwie niedermetzel, dass er nicht zu stark wird, weil jedes Mal, wenn die halt auch untereinander kämpfen und man da nicht einschreitet, dann dann leveln die ja auch auf und dann regeln die das ja alles unter sich mit ihrer Hierarchie und so weiter. Und je stärker die halt werden, desto unangenehmer werden halt die Kämpfe gegen sie. Und ich glaube, ich bin da immer ganz gut hinterher gewesen, dass da niemand zu stark wird. Und
aber das rutschen schon immer wieder von neu unten nach.
Ja, klar,
oder man kann,
ja, klar.
Man kann das untere Feld nicht komplett leer räumen. Das wäre halt jetzt noch so eine einfache.
Das geht schon, aber das bleibt ja halt nicht so. Also es bleibt vielleicht so ein paar Runden so, aber irgendwann, spätestens wenn man stirbt, ändert sich ja alles wieder komplett.
Genau, weil dann vergeht einfach ein bisschen Zeit und dann als Bestrafung rutschen dann wieder neue Leute nach und leveln auf. Also das war auch das Einzige, was ich da rausgelesen hatte. Man muss versuchen, die nicht zu stark werden zu lassen und dann auch wieder gezielt auf die zu gehen und die zu jagen, die dann Level 10 oder so haben, weil sonst wird es unangenehm. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, dass es so nachrutscht wie bei so einem Münzautomaten. In Spanien bei diesen, weißt du, mit diesen Münzen, die da so rausplumpsen.
Diese Pachinko-Automaten.
Nee, diese mit den Münzschiebern.
Ach so.
Die so zur Seite auch runterfallen können.
Was bei mir an einer Stelle aber total gut funktioniert hat, war das, was Anne jetzt schon ganz kurz angedeutet hat, man kann auch dann im späteren Spielverlauf, und da finde ich es fast ein bisschen schade, dass einem das nicht früher irgendwie beigebracht wird, auch Orks wirklich bekehren. Also du musst dann eben, statt sie umzubringen, wenn du sie mehr oder weniger fast niedergekämpft hast und sie nur noch ganz wenig Leben haben, dann kannst du sie so auf deine Seite der Macht, nenne ich es jetzt mal, auch wenn das, wenn die Herr-der-Ringe-Fans mich dafür umbringen werden, dass ich das jetzt so genannt habe, aber eben auf deine Seite ziehen und dann hast du im Prinzip so eine Art Doppelagent in dieser Armee drin. Also,
man versklavt sie doch so gesehen.
Genau, ja. Aber und ich hatte einen, nicht Captain, sondern wie heißen sie?
Häuptlinge oder
Warlord. Also, heißen Warlord heißen sie. Ja, genau, im Englischen heißen sie Warlord. Und das war wirklich, also der war wirklich auch meine Nemesis. Ich glaube, den musste ich dann ja übernehmen und ich habe es nicht geschafft, weil das war ein Fernkämpfer und der hat so viel Schaden gemacht.
Die
und
hatte ich eh.
Genau, und der hat mich halt einmal getroffen und ich war tot oder so gut wie tot und dann habe ich noch irgendwie einen kleinen Treffer abbekommen und dann war ich, und der, ich wusste aber, okay, der ist anfällig für Stealth-Angriffe. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das ist mir jetzt so scheißegal. Ich darf ihn ja eigentlich nicht umbringen, weil ich muss ihn ja übernehmen, weil du musst ja diese 5 mindestens übernehmen von diesen Warlords. Dann habe ich mir gedacht, ist mir jetzt egal, ich bring den jetzt um, damit der quasi, damit die Stelle neu besetzt wird. In der Hoffnung, dass halt ein anderer kommt, dem sein Kampfstil mir einfach besser liegt und dann kriege ich halt den weg. Was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht bedacht habe, war, seine drei Beschützer, also seine Bodyguards, hatte ich schon alle übernommen. So, ja. Dann habe ich den per Stealth einfach umgebracht und in dem Moment passiert natürlich das Folgende. Einer seiner Bodyguards rückt danach und dann sagte das Spiel auf einmal, hurra, herzlichen Glückwunsch, du hast die 5 Warlords übernommen. Und dann habe ich gedacht, okay, das war jetzt cool, dass ich mir quasi nicht irgendwie jetzt irgendwie so einen Plotstopper da selber reingespielt habe oder dass das einfach mit einem anderen Fatzke dann wieder aufgefüllt wurde, sondern es wurde halt tatsächlich einer von den Bodyguards, der mir gehörte, rückte nach und war in dem Moment Warlord und damit sagte das Spiel, okay, die Bedingung für die nächste Mission ist damit freigeschaltet und die Mission wird jetzt auf der Karte angezeigt und das fand ich sehr cool, dass das geklappt hat, obwohl ich es gar nicht so geplant hatte.
Cool. Das finde ich halt auch cool, dass man in dieser zweiten Spielhälfte nochmal so viele andere Möglichkeiten kriegt, da irgendwie spielerisch ranzugehen, weil du kannst ja auch zum Beispiel einen von den ganz unteren Rängen nehmen, den bekehren und sich dann mit dem bis nach ganz oben arbeiten. Also du kannst auch verschiedene Ork-Clans quasi gegeneinander kämpfen lassen. Und das finde ich halt super. Und du stehst halt da und guckst nur zu. Das ist genauso wie als wenn man diese Bestien beschwört. Du hast dann diese, wie hießen die, Karagor? Das sind diese waagähnlichen
Reittiere,
die generell natürlich böse sind und alles niedermetzeln. Egal ob Ork, Mensch, Ghouls, was auch immer. Die kann man natürlich auch bekehren und die arbeiten dann quasi für einen. Also auf den kann man dann reiten, die beißen die Orks nieder, die laufen auch alleine los, wenn man dann absteigt und kämpfen für dich. Und das kannst du halt mit jeder, quasi jeder Lebensform eigentlich machen. Außer, glaube ich, den Ghouls, die kann man nicht bekehren.
Generell finde ich sowieso genial, dass die Welt halt wirklich auf dich reagiert und lebendig ist. Also wenn, wir haben ja auch damals, als die neuen Generationen der Konsolen angekündigt wurden, überlegt, was kann das denn eigentlich noch groß spielerisch bringen, außer jetzt neuer Grafik. Und ich finde genau solche Sachen, die wären jetzt auch auf alten Konsolen sicherlich noch machbar gewesen. Aber vielleicht liegt es ja auch wirklich an der Rechenpower, dass halt solche Systeme jetzt auch im Hintergrund irgendwie tickern können und sich dadurch dynamischer anfühlen. Also einfach so diese Tatsache, dass du halt auch in dem Spiel in dich ein Lager schleichen kannst, dann lässt du diese Wartoks oder wie diese Dinger heißen. Das war Halo, gell? Wartoks. Dann ballerst du ein paar Käfige auf mit deinem Pfeil und Bogen, schleichst dich von hinten an den ran, dann passiert sowas, wie der Daniel gesagt hat, auf einmal habe ich mich an den Warlord rangeschlichen, auf einmal war da noch ein anderer, dann haben die sich miteinander verbündet gegen mich, weil sie dann auf einmal einen gemeinsamen Feind hatten. Also solche Sachen, die dann so ineinander greifen, machen die ganze Welt dann auch wieder lebendig und das finde ich gelingt dem Spiel wahnsinnig gut. Obwohl es ja auch eine Geschichte erzählt, dass aber auch viel Geschichte passiert, ja, indem du halt irgendwelche Sachen auslöst, die vielleicht so gar nicht vorgesehen waren. Und das, finde ich, klappt hier wunderbar.
Und ich mag auch total diese Freiheit, die man hat, die man zum Beispiel auch bei Assassin's Creed hat, was sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen abgeguckt haben, dass man halt selber entscheiden kann, wie du an die ganze Mission rangehst, ob du den jetzt irgendwie, ob du dich in die Festung reinschleißt und dann irgendwie Bienen auf die Orks hetzt oder die Waage aus die Karagor aus ihren Käfigen lässt und die erledigen dann alles. Du kannst Schleichangriffe durchführen, du kannst mit Pfeil und Bogen arbeiten, du kannst aber auch einfach reinrennen und auf gut Glück alles niedermetzeln. Also es ist halt völlig egal, wie man da rangeht.
Und das vor allem funktioniert beides. Bei vielen Stealth-Games macht ja der Nahkampf keinen Spaß, aber hier ist es halt wirklich gelungen, dass das Nahkämpfen macht Spaß wie bei Batman. Also ist eine sehr ähnliche Mechanik und funktioniert sehr, sehr flüssig und du kommst auch in so einen Flow rein und sieht auch toll aus mit den Finishern, wenn du dann da diese Schnelltötungsrituale ausführst, das sieht einfach wunderbar aus. Diese Hinrichtungen sind großartig und trotzdem kannst du dich dann aber wieder irgendwo anschleichen und das macht genauso viel Spaß. Also ich finde, mir wurde das auch nie langweilig, weil ich dann gesagt habe, okay, jetzt probiere ich das halt mal komplett anders irgendwie aus.
Dafür haben sie halt dann auch so Sachen übernommen, wie man sie halt auch aus anderen Spielen kennt, dass sich dann zum Beispiel so Aufmerksamkeitsbalken aufladen. Also das heißt, du schleichst irgendwo ran, dann entdeckt dich zum Beispiel oben ein Pfeil- und Bogenschütze, der auf dem Dach steht, oben auf dem Turm, den du übersehen hast oder so. Und dann lädt sich bei dem so ein Balken auf und wenn der dann gelb einmal so rum, genau, wenn der dann einmal so rumgelaufen ist, wird er rot und dann hat er dich erkannt und wenn du dann Pech hast, dann löst er noch Alarm aus und dann kommt Verstärkung, wird dann angefordert, was jetzt sehr cool ist, weil die halt dann wirklich diese Kriegshörner blasen und dann hörst du das halt, wie das so durch das Land schallt, dieses
und dann kann man auch eigentlich schon abhauen. dann kommen sie alle.
Dann wird es entweder schwer oder genau, oder du musst halt abhauen. Also das fand ich dann aber auch immer cool, weil mir das Schleichen fast noch, aber das liegt halt auch dran, weil ich das sowieso sehr gern mag, in dem Spiel auch wieder super viel Spaß gemacht hat. Also diese eine ganze Festung halt einfach nur mit Stealth-Attacken irgendwie leerräumen und oder im Zweifelsfall läufst du irgendwie, kletterst am Eingang hoch und dann machst du in einem Zeitlupenschuss, weil du hast so eine Zeitlupenmechanik, in der du Pfeil und Bogen aufziehst und dann schießt du mit einer Zeitlupenmechanik drei Pfeile los, um drei Scharfschützen, also ich nenne sie jetzt mal Scharfschützen, halt immer mit Pfeil und Bogen, die auf dem Dach stehen, wegzumachen und springst dann am Ende noch unten mit dem Stealth-Angriff auf den dritten, der unten steht, drauf. Und wenn du das dann geschafft hast, dann fühlt es sich immer sehr, sehr cool an.
Absolut. Aber wirklich so ein Best-of der letzten 5 Jahre Videospielmechanik.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Fehlt eigentlich nur Burnout Paradise, alles andere ist drin.
Autos, genau, Autos bräuchte man noch. Was halt sehr witzig ist, wir in diesem Podcast fiel an irgendeiner Stelle mal der Begriff, dieses Spiel, und ich weiß gar nicht mehr, bei welchem das war, ist ein klassischer Vertreter der Gattung Videospiel, was dann für enorm viel Gelächter gesorgt hat in den Kommentaren und so. Aber ich finde, das passt auch auf dieses Spiel zu, weil das ist irgendwie so eine Mischung aus allem, was in Videospielen halt gut funktioniert, so zusammengemischt, schön umgerührt und dann nochmal ein bisschen Schuss Herr der Ringe mit dazu. Und ich finde dieses, okay, das ist ein Videospiel. Also jetzt, wenn ich es so ausspreche, klingt selber für mich dämlich, aber ich hatte es mir auf den Zettel geschrieben und da sah es irgendwie cool Carter aus.
Oder sowas. Das ist klar, es ist schon sehr AAA.
Genau, ja. Ja, und es ist auch so videospielig irgendwie, so dieses, okay, du hast halt, musst bestimmte Tasten im richtigen Moment drücken, dann kriegst du zusätzlich, dann lädst du irgendwie Boni auf, dann hast du irgendwie, je weiter dein Bonus aufgeladen ist, dann kannst du Finisher auslösen, aber auch nur, wenn du die richtigen Tastenkombinationen hast, dann hast du ein XP-System, wo du sammelst, kannst du Fähigkeiten aufleveln, also so alles, was man irgendwie so, was so in den letzten 15 Jahren Videospielgeschichte irgendwie sich als motivierend erwiesen hat, ist halt in diesem Spiel drin.
Ja.
Außer Multiplayer. Ja.
Stimmt.
Selbst da ist was Cooles drin. Und zwar ist euch das aufgefallen, dass es immer diese Vendetta-Missions gibt. Das ist zwar kein richtiger Multiplayer, aber da steht dann halt immer sowas wie, Manu, du hast, glaube ich, auf der Xbox One gespielt, deswegen hat es bei dir nicht funktioniert. Anne hat, mit der bin ich nicht befreundet, natürlich, logischerweise, weil sie wahrscheinlich hat sie mal Freundeseinladung bekommen, PSN hat sie gesagt, wer ist denn das, kenne ich nicht, akzeptiere ich mal nicht, aber Dom habe ich ganz oft gesehen, da stand halt immer so da, ja, nimm hier die Vendetta-Mission an und dann kannst du Samarel, den Schlechter, retten, weil der hat schon Dom irgendwie zweimal umgebracht und dann...
Rächen oder retten?
Rächen.
Ja.
Habe ich gesagt retten?
Ja, bei Dom muss ich mal nachfragen. Ich dachte, du hilfst eben, den Dom zu töten.
Nee, also du siehst dann halt, okay, das sind dann halt so ähnlich wie bei, ich glaube, bei Dark Souls oder sowas gab's sowas Ähnliches auch schon. Also eher so ein asynchroner Multiplayer, dass du halt
Diablo hat doch auch, umgekehrt. Bei Diablo kommen dann die Feinde, die dich umgebracht haben, gehen dann zu deinen Freunden in die Freundesliste, in die Spiele und sind dann stärker als sonst.
Ah, ja, stimmt, genau, sowas war da auch drin.
Ja.
Und so ähnlich cool, war's dann halt auch, dass ich dann immer gesehen habe, okay, wenn du hier die Vendetta-Mission annimmst, dann kannst du Dom rächen. Und das ist
hast du, hast so ein Mini-Multiplayer. Hast du das mal gemacht? Ich hab so eine Vendetta-Mission.
Also für Dom nicht, aber gemacht. Für andere Spieler schon.
Und was ist dann da? Bringt das dir irgendwas?
Nee, das war effektiv? Ich eben auch enttäuscht. Also du hast natürlich bringst du dann eben einen der Ork-Chefe oder Chefs da um und natürlich wird er dann in deiner Armee quasi rausgestrichen, aber du hast jetzt nicht irgendwie sowas, dass du besonders was bekommst oder dass der andere Spieler irgendwie eine Nachricht bekommt, so hey, der Daniel hat dich gerecht oder sowas, wenn
das
du dich
selbst mal einloggst.
Das wäre eigentlich...
Das hätte ich nett gefunden.
Ja, das hätte eigentlich da noch mit reingehört. Aber was soll ich sagen, das Batman-Kampfsystem, das ist echt krass, dass man das vorher irgendwie in der Form gar nicht so kannte und seit irgendwie das in dem ersten Batman, also in dem ersten Arkham-Spiel drin war, man eigentlich irgendwie gar kein anderes Kampfsystem mehr haben wollen möchte, ne?
Ja, ich finde es auch, es funktioniert super. Ich finde es
Es funktioniert super und es sieht super cineastisch aus, aber sehr, sehr herausfordernd ist es ja jetzt dann doch nicht.
Ja, man muss es sich halt schön spielen. Also das heißt, du kannst natürlich einfach, ne, du kannst halt Button mashen, wenn du, da kommst du dann schon auch irgendwie durch. Aber wenn du jetzt halt sagst so, oh, ich will aber wirklich quasi total filigran und wie so ein Tänzer zwischen den Gegnern rumtänzeln und über den einen springe ich noch drüber und dann haue ich dem anderen noch eins drauf und dann liegt der am Boden, dann messer ich den noch mit dem Dolch weg und also, dass man das quasi wie so seine eigene Choreografie sich zusammenspielt und auch so an sich selbst den Anspruch hat, dass das schön aus, also schön in Anführungsstrichen, wenn man halt den Leuten, wie schön das halt aussieht, wenn man Leuten den Kopf abhackt, auch wenn es nur Orks sind, aber.
Man kann halt sehr einfach auch schöne Kämpfe dann machen, mit wenigen Tastendrücken, aber es ist eben kein herausforderndes Spielmechanik, wie es jetzt irgendwie bei Beat'em-ups oder sowas vorherrscht, dass du bestimmte Blocks irgendwie nur mit bestimmten Gegenblocks ausführen kannst. Also du kannst dich in dieses Kampfsystem nicht so reinsteigern, wie jetzt bei selbst bei Super Smash Bros. Oder so hast du halt mehr Challenge. Weißt du, wie ich meine? Also hier ist es wirklich eher für die Ästhetik und für den Flow, wie bei Batman halt eben
auch. Wir sollen übrigens nicht so viele englische Wörter verwenden.
Für den Fluss.
Ja, Fluss, kommt nicht so gut an. Also Challenge bitte wegdenken. Bitte rausstreichen.
Es ist nicht sehr herausfordernd, aber man stirbt trotzdem. Das fand ich dann eigentlich immer so.
Genau.
Weil man dann doch zu ungeduldig wird und denkt, ah, den einen Block, den kann ich noch ein bisschen raus. Ach nein, kann ich doch nicht.
Und selbst wenn man kurz davor ist zu sterben, gibt es immer noch einen letzten Ausweg. Da kommt ja immer dieses Quicktime-Event. Du musst dann schnell.
Da kommt noch Gears of War dazu, genau.
Du musst dann halt schnell irgendwie den Stick in die Richtung des Kreises drehen und dazu den richtigen Knopf drücken. Und dann kann es sein, dass du eventuell doch überlebst.
Sogar mit Finisher habe ich jetzt aufgerüstet. Finde ich noch.
Ja, genau, das kann man nämlich dann auch noch aufrüsten. Ich finde, das ist richtig, was ihr sagt. Das ist sehr einfach. Aber es gibt ja auch noch dazu die coolen Moves. Zum Beispiel halt diese Hinrichtungen dann irgendwann. Die kriegt man ja auch in diesem Fähigkeitenbaum irgendwann freigeschaltet. Dann gibt es noch diesen Geisterblitz. Also generell auch noch wie nennt man das? Diese Geistfähigkeiten halt einfach durch diese Schattenfähigkeiten. Man kann sich ja zum Beispiel auch dann später in einen Gegner hinein projizieren.
Mehr Geist bitte, liebe Batman-Kampfsysteme.
Quasi, ja. Also da ist noch so viel, da kommt noch so viel mehr, was man freischalten kann durch diesen Skilltree. Ja. Einfach auch sehr geniale Spielzüge. Zum Beispiel kannst du jemanden mit Pfeil und Bogen festnageln. Der kann dann nicht mehr weglaufen. Das ist gut. Cool, zum Beispiel für einen Hauptmann, der für irgendwas Angst hat. Du hast ihn mit Feuer angegriffen und der kriegt Panik und rennt weg. Und dann schießt du einfach einen Pfeil in den Fuß und dann bleibt er erstmal da. Mhm. Und du kannst dich um den Rest der Meute kümmern und dann schön gemütlich den letzten Hauptmann da erledigen. Also da sind schon einige coole Sachen auf jeden Fall dabei.
Ich musste nur gerade lachen, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein Podcast, den hoffe ich, dass den nie meine Mutter hört, wenn wir hier reden über so, ja, man kann total schön Köpfe abhacken und man kann die Leute, ist total super, man kann die Leute mit Pfeil und Bogen fixieren am Boden und dann rennen die nicht weg und so. Voll schön.
Das ist super schön.
Wie haben euch denn die Open-World-Elemente motiviert? Weil ich finde, bei mir schaffen das immer nur wenige Spiele, mich wirklich dazu zu motivieren, alles zu irgendwie 100% zu machen. Und bei Shadow of Mordor war es jetzt auch wieder so, als ich dann mit der Kampagne durch war, hatte ich dann vielleicht so 40% Spielfortschritt, weil dieses Ganze so, oh, jetzt jede Waffe nochmal extra in so einer kleinen Mini, du hast so Missionen, so Herausforderungsmissionen, wo du halt irgendwie so, geh da hin, nimm die Mission an und dann hast du so, töte in 20 Minuten 20 Gegner, oder 20 Sekunden irgendwie 20 Gegner und da musst du halt schauen, okay, wie töte ich möglichst wirkungsvoll, damit ich diese dann freischalte und dann kannst du halt den Bogen wieder ein Stück aufleveln oder sowas und das kannst du machen. Du hast so Ranger-Missions, heißen die, glaube ich, wo du bestimmte Sachen sammeln musst, also sammle 5-mal das blaue Kraut und so Zeugs. Ja. Das war da alles drin und sicherlich auch nett, aber es hat mich jetzt nicht motiviert, das irgendwie wirklich bis zum Letzten alles aufzusammeln.
Ja, für Completionist ist es der absolute Hass, wieder so ein Spiel anzufangen, die dann irgendwie alles fertig machen müssen. Completionist auf Englisch, auf Deutsch. Vervollständigungswahnsinnige.
Aha. Wieder was gelernt.
Anne, wie ging das dir?
Ich bin ja sehr anfällig für sowas, leider. Ich mag das sehr gerne, so Nebenmissionen zu machen. Und auch, ich bin auch ein sehr großer Sammelfreund. Ich muss dann auch wirklich alles sammeln, was es zu sammeln gibt. Und ich habe schon sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, einfach auch die ganzen Nebenmissionen zu machen. Diese Waffen-Auflevel-Missionen habe ich auch zu Genüge absolviert, muss man dazu sagen. Aber ich finde, das ist cool, dass es die Option gibt. Wie gesagt, wer es nicht machen will, der muss es auch nicht machen. Das ist ja völlig legitim dann. Ich finde es gut, dass es diese Option gibt und ich nutze die auch kräftig und habe da auch sehr viel Spaß mit, weil ich halt auch immer denke, ja, wenn ich jetzt die Story immer weiter vorantreibe und immer weiter spiele, dann ist es erstens schneller zu Ende und zweitens, manchmal bin ich halt einfach auch frustriert, wenn der Ork, den ich erledigen will, wenn ich da zum zweiten Mal oder dritten Mal sterbe, dann denke ich auch, nö, jetzt habe ich auch gerade keine Lust irgendwie noch einen anderen Ork dann zu finden für meinen ausgefuchsten Plan. Und dann gehe ich halt erstmal wieder eine Runde Sklaven befreien oder so. Also ich finde es gut, dass es diese Abwechslung gibt. Und es gibt ja dann auch noch diesen quasi Nebenstrang. Das ist in der ersten Karte, hat es mit Gollum zu tun. Spoiler. Ja. Nein, auf jeden Fall, es kommt Gollum vor, aber das... Das wissen, glaube ich, auch die meisten, dass da auf jeden Fall Gollum zu sehen sein wird. Und in der zweiten Karte ist es ein Zwerg, der einen quasi voranbringt. Ja, die sind auch sehr gelungen als Nebencharaktere, muss ich auch durch die Bank weg sagen, dass die mich nicht nerven, sondern eher amüsiert haben. Mhm. Es gab keine dummen Sprüche irgendwie untereinander. Es war schon witzig zwischendurch, aber nicht so, dass man sich jetzt an den Kopf packen möchte und denkt, ach nö, wir hatten das wieder geschrieben.
Nee, also, trotz dieser Videospiel-Affinität ist es irgendwie sehr, sehr in der Stimmung von Mittelerde drin, ne?
Ja, schon, auf jeden
also
Fall.
Also fängt die Atmosphäre irgendwie gut ein. Auch dieses Düstere funktioniert irgendwie hervorragend, weil du dich halt die ganze Zeit da in diesen in diesem lebendigen Gebiet der Orks halt aufhältst. Es klang ab und zu mal so ein bisschen wie die Thugs bei Batman. Also manchmal stand ich irgendwo und habe nur gehört und dann wusste ich jetzt nicht genau, stehe ich jetzt gerade in Arkham oder stehe ich jetzt irgendwie gerade in Mordor, weil es klang halt genauso so. Wenn sich halt so große, schwere Typen miteinander unterhalten, haben sie, glaube ich, die gleichen Soundfiles genommen.
Haben die da auch mal gesagt, it's the Bat.
Ja, genau, it's the Bat. Ich mag mal kurz beschreiben, wie es mir ging. Ich habe jetzt so das Gefühl, mir macht es wahnsinnig Spaß, das Spiel, weil ich halt auch Videospiele mag und weil ich mit diesen Videospielen, wie der Daniel auch schon gesagt hat, eben diese Mechaniken, weil die mir auch Spaß machen und weil mich sowas auch motiviert. Aber ist das für euch, hat sich's damit jetzt mal erledigt so oder kriegen wir jetzt noch 100 solche Spiele, die genauso diese Mechaniken haben und zwischen Assassin's Creed und Batman und Mordor jetzt irgendwie hin und her pendeln? Weil so wahnsinnig viel Neues, bis auf dieses Nemesis-System, ist jetzt ja da nicht drin. Also wie oft kann man sowas noch spielen? Wir haben ja schon leichte Abmüdungserscheinungen, wenn man an Assassin's Creed und so denkt.
ich glaube, dass vielleicht jetzt einige Leute das Nemesis-System vielleicht kopieren werden. Weil sie merken halt, wie gut das jetzt ankam bei den Menschen. Und ich habe ja auch schon viel darüber gelesen im Vorfeld. Und es gab, glaube ich, keine Seite, die das irgendwie nicht gelobt hat, dieses System. Und wahrscheinlich werden sich da ein paar Leute jetzt dran bedienen. Aber generell, ich fände es nicht verkehrt. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, wenn sich Leute irgendwo anders Ideen holen, solange sie die halt originell umsetzen. Wenn es halt dann irgendein langweiliger Matsch wird, dann ist es natürlich nach hinten losgegangen. Aber Mordors Schatten zeigt halt, dass es auch funktionieren kann. Und ich finde es nicht schlimm, wenn jetzt in Zukunft noch so ein paar Spiele in die Richtung gehen würden. Schön wäre es natürlich, wenn sich die Leute was Neues ausdenken.
Das aber ich meine gerade sowas wie Press RB to start this mission. Ne? Das ist halt so, braucht es eigentlich wirklich? Oder würde sowas nicht auch irgendwie dynamischer funktionieren, dass sich halt Missionen ergeben, dass du auch klar kapierst, was du jetzt da gerade machen musst, ohne dass du irgendwo eine Mission auswählen musst aus einem Hub? Und da wirklich, hier ist es ja auch immer so extrem, du wirst irgendwie verfolgt von 20 Orks, weil du da irgendwo durchgerannt bist durch so eine Ecke, wo du nicht aufgepasst hast. Und dann bist du an einem Missionsstartpunkt und drückst RB und dann geht halt diese Mission los und alles andere ist dann erstmal vergessen und resettet.
Das fand ich nämlich genau das, was ich vermisst habe in dem Spiel, weil du hast irgendwann mal auf Twitter geschrieben, Manu, dass du sowas gesagt hast, wie so, oh, mit Shadow of Mordor ist ja jetzt endlich mal ein Spiel, was.
Das habe ich geschrieben, bevor ich es gespielt habe.
Genau. Was eine dynamische Welt kreiert, die quasi sich auch merkt, was da passiert ist. Und es ist halt überhaupt nicht so. Also das heißt, du latscht halt, gehst halt. 100 Meter weg aus dem Lager, wo halt gerade 20 Leute, die noch wütend hinterhergerannt sind, wartest halt, bis der Alarm in Anführungsstrichen, also die Aufmerksamkeit wieder abgesunken ist, und dann kannst du in Ruhe wieder reinmarschieren und alle mit Stealth wegmachen. Und das heißt, da wird sich überhaupt nichts gemerkt, was da irgendwie hinten, was da dann passiert ist. Dass man jetzt halt wirklich sagt, so, okay, dieses Lager ist jetzt irgendwie immer in Alarmbereitschaft oder zumindest für längere Zeit. Oder also ich habe da nicht irgendwie das Gefühl, dass jetzt irgendwie eine dynamische Welt herrscht, und habe dann auch teilweise einfach das Gefühl, ja, die Gegner, wenn du da irgendwie mal gestorben bist oder weggehst, dann werden die halt einfach wieder aufgefüllt, und du hast nicht so dieses, dass du auch das Gefühl hast, okay, in dem Lager, da habe ich jetzt alle umgebracht, deswegen ist das beim nächsten Mal, kann ich da einfach so durchlaufen, weil da vielleicht noch 2, 3 versprengte irgendwie, ja, so kleine Trupps unterwegs sind, die da halt gerade so auf Patrouille sind, aber da ist jetzt kein volles Lager mehr, und das ist ja auch nicht so, sondern das Lager wird ja auch wieder aufgefüllt, und das fand ich ein bisschen schade. Aber kurz nochmal zu deiner Frage. Ich hoffe ja, dass jetzt noch 100 weitere solche Spiele kommen, weil das sagt sich immer so leicht mit von wegen, naja, die haben halt dann irgendwie Assassin's Creed kopiert und haben das Kampfsystem von Batman rausgenommen und so. Ich möchte an der Stelle nur mal an das letzte Spider-Man-Spiel erinnern, die auch versucht haben, das Batman-Kampfsystem zu kopieren.
Oder
die
auch Batman.
Ja, gut, aber ich fand das nicht schlecht. Also das war schon okay. Aber das sagt sich dann halt immer so leicht. Also wenn es mal nämlich jetzt einer sich dieser Spider-Man-Lizenz annimmt und halt jetzt das auch mal irgendwie auf diesem Niveau wie jetzt Shadow of Mordor hinbekommt. Ja, zum Beispiel. Also ich hab witzigerweise getwittert, so, hey, hoffentlich kann man mal Activision diese ganzen Lizenzen, die haben, und diese, wo sie ab und zu nochmal irgend so ein Schrottspiel raushauen, damit die Lizenz nicht verfällt, kann man die nicht einfach Warner mal weg, Activision mal wegnehmen und Warner geben, weil die machen doch jetzt, haben einige ihrer Marken sehr erfolgreich jetzt für Videospiel, ja, ich sag mal, hochgebracht, dass man auch diesen Begriff Lizenzspiel nicht mehr gelten lassen darf als abschätzig.
Ja. Genau. Ja, aber das war eben das, was ich meinte, eben diese, dass es darf gern mehr solche guten Spiele geben. Also das Genre der gelungenen Spiele, wie die Anne gesagt hat, genau, den Bogen zu schließen, das kann gerne weitergeführt werden. ich würde mir eben dieses bisschen weniger videospielig darf sich schon anfühlen.
Ja, also genau, das ist möglicherweise einfach ein bisschen cineastischer, auch wenn es blödes Wort ist, wird.
Ja, und diese Konsequenzen, die immer so hochgehalten werden, seit Telltale es ja eingeführt hat, können so Actionspiele können halt auch diese Konsequenzen jetzt, glaube ich, auch berechnen. Also das wäre, wie du gesagt hast, wenn du halt so ein Dorf auslöscht oder sich da wirklich einfach dieses Nemesis-System nicht nur auf so einer Punktetabelle irgendwie errechnet, sondern sich das halt auch in der Spielwelt irgendwie spürbar abzeichnet.
Samran, der Schlechter, will remember this.
Ja, genau.
Eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr diese unrühmliche Geschichte im Vorfeld da verfolgt habt, mit dass scheinbar Warner oder beziehungsweise eine Marketing-PR-Werbeagentur oder was, mit der die zusammenarbeiten, Let's Playern irgendwie gesagt hat, ja, ihr könnt, genau, in den USA, ja, ihr könnt da irgendwie vorab Keys bekommen und könnt das Spiel quasi Let's Playen, aber dann müsst ihr folgende 235 Punkte bitte beachten, und gut, da war halt viel einfach, wo man sagt, ja, ihr müsst das vorher vorlegen und ihr dürft das und das nicht sagen, ja, ihr müsst mindestens das und das sagen. Aber eine Sache habe ich nicht verstanden, und zwar, die durften nicht Lord of the Rings und The Hobbit erwähnen.
Und auch keine Charaktere aus Herr der Ringe.
Ja, aber
also was wie Gollum oder so.
Warum sollte man das nicht erwähnen? Das ist doch ein Pfund, mit dem dieses Spiel wuchern kann, dass es diese coole Lizenz hat.
Nee, das
habe ich auch nicht. Den Punkt habe ich auch nicht verstanden.
Ne? Nee, verstehe ich auch nicht. Aber davon habe ich auf jeden Fall gehört, dass in den USA die Let's Player irgendwie damit gelockt wurden. Hier, ihr kriegt die Keys, aber nur, wenn ihr nichts Schlechtes über unser Spiel sagt. So. Und da gab es halt einige, die haben das abgelehnt. Und da gab es auch durchaus Leute, die haben das angenommen. Und da muss halt jeder selber wissen, wie er das mit sich vereinbart, würde ich sagen.
Ja, das geht gar nicht. Fertig, aus. Wenn das nicht transparent kommuniziert ist, dass das ein bezahltes Sponsorenvideo ist, dann ist es einfach völlig unter der Gürtellinie, finde ich. Also damit veräppelt man halt seine Hörer, seine Leser, seine Zuschauer, was auch immer. Klar gibt es auch Sponsored Posts und solche Geschichten. Habe aber heute auch nochmal gelesen, in Deutschland ist es auch bei YouTube nach dem Mediengesetz geltend. Also das würde bei uns so gar nicht funktionieren, beziehungsweise wäre es rechtswidrig, wenn du halt bezahlte Werbung quasi machst, ohne das hinzuschreiben. Ja. Also von daher mache ich mir da bei den deutschen Let's Playern ein bisschen weniger Sorgen.
Ist aber in Amerika gibt's übrigens auch so, da gibt es auch relativ klare Gesetze, aber die Frage ist halt, wer kontrolliert das?
Genau.
Prüft ja keiner nach, ob du jetzt dieses Video, kommt ja keiner hin und sagt so, zeigen Sie mal Ihren Kontoauszug, was haben Sie da bekommen für das Video? Also das
Nee, wenn es nicht aufliegt, ist es ja auch genau das, was wahrscheinlich angestrebt wurde von dieser PR-Firma, dass das eben auch noch unter NDA ist, dieser Vertrag. Mhm. Grauzone oder schwarze Schafe gibt es da, glaube ich, immer.
Ja.
Wenn sowas aufliegt, muss man halt einfach damit klar kalkulieren und rechnen, dass du halt deine Leserschaft oder deine Zuseher verlierst, oder?
Ja, die Glaubwürdigkeit ist ja dann halt dahin, auf jeden Fall.
Ich verstehe nicht, warum das Warner, oder nicht Warner, aber die PR-Agentur, wir wissen ja nicht, ob die im eigenen gehandelt hat oder auf Auftrag von Warner, möchte ich ja nichts unterstellen, aber die PR-Agentur, warum die dachte, dass das nötig ist bei diesem Spiel, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, also das ist auch irgendwie Spielen unlogisch.
Kann ich das ja verstehen, dass die vielleicht versuchen, da noch ein bisschen positive PR dadurch zu erkaufen, aber bei diesem Spiel war das doch komplett überflüssig.
Entschuldigung. Eigentlich schon, ja. Ja.
Ich zucke gerade die Schultern, man sieht es noch nicht, weil es ein Podcast ist. Aber ja, frage ich mich auch. Also wie gesagt, ich finde es auch finde es einfach eine Sauerei, weil da halt wirklich auch die Leute aktiv dann wirklich belogen werden. Ob man es auch nötig hat, sage ich mal, als Let's Player oder so, ob man da so Sponsored Posts, selbst wenn es dann angegeben wird und es gibt ja dieses GIF auch, wo man dann so sieht, okay, das wird teilweise in der YouTube-Beschreibung so weit unten angegeben, dass du halt, du musst erstmal auf Expand klicken und dann musst du noch 3 Seiten runterscrollen, dann siehst du irgendwann mal so, this is a promotional video oder so. Das heißt, es wird schon absichtlich so krass versteckt und ob man das irgendwie nötig hat, ich weiß es nicht.
Also, mich erinnert es gerade an die Aufbruchstimmung, als SEO quasi das erste Mal irgendwie wichtig war, dass man in Suchmaschinen gefunden wurde, als die Leute weiße Keywords auf weißem Text, also weißer Text auf weißem Hintergrund auf der Webseite platziert hatten, damit Google das als Text erkennt. An diese Phase der Webseitenentwicklung erinnert mich das gerade. Solche Tricks, weißt du?
Als das Internet Wilder Westen war.
Und ja, genau. Jetzt ist halt die YouTube-Ära noch der Wilde Westen gerade. Na gut.
Gut. 20
dieser Podcast wurde präsentiert von der
ja. Also Zeitmacher Müsli ist doch unsere. Die haben uns immer nichts gezahlt. Obwohl wir das schon ganz oft erwähnen, aber müssen wir nochmal nachfragen, was da los ist. Gut, aber nee, um den ganzen Quatsch am Ende jetzt nochmal vielleicht zu einem würdigen Ende zu führen, wenn wir uns jetzt völlig verquatscht haben. Super gutes Spiel. Ich hoffe, dass das quasi jetzt so weiter behalten wird. Also ich kann mir auch guten Shadow of Mordor 2 vorstellen, wenn das Nemesis-System vielleicht noch mal ein bisschen aufgebohrt wird im Sinne von, dass ich wirklich merke, beziehungsweise nicht das Nemesis-System, sondern dass diese Saurons Army, wenn ich da einfach merke, okay, wenn ich die Armee dezimiere, wird die nicht einfach wieder aufgefüllt, sondern es wird dann zum Beispiel an bestimmten Stellen auf der Karte einfach leichter durchzukommen, weil ich wirklich aktiven Einfluss auf diese Armee habe und nicht so dieses Gefühl, okay, für jede 5 Leute, die ich abschlachte, werden einfach 10 neue wieder reingestellt in die Armee. Und wenn das dann vielleicht noch reinkommt, dann wird aus einem sehr guten Spiel ein hervorragendes Spiel.
Aber bisher fast der meiste Spaß, den ich in Videospielen hatte bis jetzt, dieses Jahr. Das steht ziemlich weit oben auf der Liste bisher.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich finde es vor allem, es ist das beste Mittelerde-Spiel, was es...
Da können wir uns aber sowas von einig sein.
Ich meine, ich fand nicht alle schlecht, die so rauskamen. Es gab so einige, mit denen hatte ich sehr viel Spaß, aber es gab nie eins, was irgendwie in dieser Liga gespielt hat, wie jetzt Mordor Schatten spielt. Und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. Und ich werde es wahrscheinlich nicht zu 100% durchspielen, weil das Lebenszeit ohne Ende kostet. Aber ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich damit. Und ja, ich hoffe, dass das beibehalten wird, dass sich andere da mal eine Scheibe von abschneiden.
Das war die Anne mit ihrem Fazit, die genau auch einen Blog hat, auf dem man dich weiterverfolgen kann.
Richtig, irgendwas mit medienblog.com.
Das weißt nicht mal du selber, oder was?
Nein,
der heißt irgendwas mit Medien.
Ja,
ach so.
Die URL ist irgendwas mit Medien.
Ich dachte, sie überlegt jetzt gerade laut. Was war das nochmal?
WordPress.com. Also es ist ein WordPress-Blog. Ziemlich simpel, ziemlich einfach gestaltet, aber mit Herz. Genau. Ja,
mit Herz.
Aber ganz viel weißer Text auf weißem Grund, damit es ganz schön bei SEO landet. Bei
richtig. Genau.
Dann danke ich dir bis zum nächsten Podcast und ihr geht's raus und spielt's Mordor.
Alles klar, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.